Ganz herzlichen Dank, Herbert, für die freundliche Begrüßung. Ich bin gerne nach Elisabeth Fehn gekommen. Es ist 2 Jahre ungefähr her, dass ich einmal hier war. Und wenn ich länger zurückdenke, dann erinnere ich mich gerne an Elisabeth Fehn über mutige und lustige und schöne, inhaltreiche Jungscha-Tage. Jungscha ist so meine Welt damals gewesen in jungen Jahren und das erinnert mich gerne an Elisabeth Fehn. Ein Zimmermann aus Wena, das hat Herbert gesagt. Ich bin Ruheständler, Ruheständler vom Beruf her, aber auch Ruheständler, was Gemeinde angeht. Bis 2014 war ich dort Gemeindeleiter und seitdem arbeite ich noch mit dort, wo ich gefragt und gebeten werde. Was mir große Freude bereitet in Wena ist unsere Kindergartenarbeit. Wir haben ja seit dem Jahre 2000 eine Kindertagesstätte und das ist eine Arbeit, die auch damals im Jahre 2000 für uns in Wena eine große Herausforderung war. Kindergartenarbeit, wir wurden gebeten von der Stadt Wena, weil es damals eine große Platznot gab und es fehlte an Räumlichkeiten in der Stadt, es fehlte an Mitarbeiterinnen und Erzieherinnen. Und dann wurden wir als Gemeinde gefragt, könnt ihr euch vorstellen, eine Kita-Arbeit ins Leben zu rufen? Und dann haben wir 2 Jahre darüber nachgedacht, 2 Jahre in der Gemeinde gebetet und gefragt, ist das unsere Aufgabe? Und haben 2 Jahre auch gehofft, wie wird es werden? Dann habe ich mich um die ganzen juristischen Dinge gekümmert und wie gestalten wir das? Und dann haben wir im Jahre 2000 ein neues Kita-Gebäude bauen können mit Hilfe der Gemeinde. Und als ich damals den Vorsitz des Sozialwerkes, wir hatten dafür ein Sozialwerk gegründet, übernommen habe, dann war meine große Hoffnung, wird das auch gelingen? Kriegen wir das hin? Dass das, was die Kita uns abverlangt, können wir das leisten? Haben wir die richtigen Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen gefunden? Und ich als Banker zu der damaligen Zeit habe gesagt, kriegen wir das wirklich auf Dauer vernünftig finanziert? Es war also eine ganz große Hoffnung da. Und heute, wo wir den Betrieb schon 24 Jahre führen, kann ich nur sagen, die Hoffnung hat sich erfüllt. Gott hat Gnade gegeben. Wir konnten mit unserer Kita-Arbeit die Eltern der Stadt Wena gewinnen. Wir haben zur Gemeinde eingeladen und Veranstaltungen durchgeführt, wie wir als Baptistengemeinde Kita-Arbeit verstehen, was der Inhalt neben dem, was gesetzlich sein muss, die Kita-Arbeit bei uns beinhaltet. Und ich kann im Nachhinein immer wieder darüber staunen, dass wir vom ersten Tag an eine voll belegte Kindertagesstätte hatten. Wir sind mit 75 Kindern angefangen und heute haben wir 150. Wir hatten damals pro Gruppe 2 Erzieherinnen, 3 Gruppen und heute haben wir über 30 Mitarbeiterinnen. Warum erzähle ich das? Das ist eine Erfahrung in der Gemeindearbeit, wo sich für mich auf Dauer langfristig Hoffnung erfüllt hat. Wir sind bestätigt worden, Gott hat den Weg begleitet. Wir haben immer wieder auch in der Gemeinde und auch im Sozialwerk für diese Arbeit gebetet. Wir haben immer ein volles Haus gehabt. Wir hatten grundsätzlich immer ausreichend Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben auch bis heute hin das finanziell alles gut geschafft. Jetzt habe ich eine Bitte an euch. Was uns Augenblick Sorge macht, ist die Personalsituation aus unterschiedlichen Gründen. Krankheitszeiten, Corona-Nachwirkungen, Long-Covid, alles das spielt eine Rolle. Und wenn ihr für uns als Kita Jona in Wehna betet, wir brauchen händeringend noch weitere Erzieherinnen, Mitarbeiterinnen. Wer heute schon sagt, ich bin dabei, kann sich nach dem Gottesdienst gerne bei mir melden. Ich mache dann heute noch einen Vertrag mit euch. Ja, ich habe das einfach mal als Einleitung genommen, weil das Thema des Gottesdienstes Hoffnung sein soll. Und Hoffnung ist ein so vielfältiges, breites Thema, das uns alle beschäftigt. Und wenn ich jetzt jede einzelne Person hier fragen würde, was hast du für eine Hoffnung? Augenblicklich, was beschäftigt dich? Was hoffst du? Dann würde sicher ein großer Katalog zusammenkommen. Jeder Mensch hat Hoffnungen. Sicher unterschiedlich, hängt von der Lebenssituation ab. Die Hoffnung ist auch bestimmt vom Alter. Als ich noch deutlich jünger war, hatte ich ganz andere Hoffnungen als heute. In der Sturm- und Drangzeit habe ich immer gehofft, kriegst du eine gute, liebe Frau. Und heute kann ich sagen, ist alles in Erfüllung gegangen. Sie ist unter uns und heute hoffe ich, dass ich sie noch lange behalten darf und dass wir noch lange miteinander unterwegs sein dürfen. Als Schüler hofft man, dass man die nächste Klausur gut schafft. Als Student schafft man hoffentlich die Prüfung und kann dann irgendwann einen schönen Beruf ergreifen, was ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr selbstverständlich ist. Und in der Zeit Eltern, Großeltern hofft man, dass Kinder und Enkelkinder sich gut entwickeln, dass sie zum Glauben finden, dass sie eine Gemeinde finden, dass sie einen guten Weg gehen unter der Leitung Gottes, einschließlich Studium, Beruf, was immer auch dran ist. Aber da stecken eine ganze Menge Hoffnungen drin. Wenn ich so unsere jüngsten Enkelkinder sehe, das sind Zwillinge, die werden demnächst 3 Jahre, dann denke ich oft, was werden die noch alles erleben? Hoffentlich finden sie unter der Leitung Gottes einen guten Weg. Und so könnte man über verschiedene Dinge nachdenken. Wir leben ja in einer herausfordernden Zeit. Es klang in der Gebetsgemeinschaft an, in dem Anliegen, was Herbert uns genannt hat. Es gibt so viele Krisen, es gibt so viele Nöte, es gibt Kriege, es gibt Hungersnot, es gibt Not in den Familien, Not in den Gemeinden. Gott sei es geklagt. Wie viel Hoffnung steckt da in uns, dass es besser wird, dass Gott die Not wendet. Wenn wir darüber nachdenken, was das bedeuten würde, das Ende einer Hungersnot? Und dann frage ich mich immer, wo bin ich persönlich gefordert? Wo kann ich von dem, was ich träume, was ich hoffe, dass Hungersnot gelindert wird, ganz konkret und persönlich helfen? Gestern habe ich an einer Beerdigung teilgenommen, da wurde ein junger Familienvater, der Ehefrau und 3 kleine Kinder hinterließ, beerdigt. Hat diese Familie Hoffnung? Habe ich als Christ, als alter Mann Hoffnung für die Familie? Bin ich bereit, da auch vielleicht Kontakt aufzunehmen, um der Familie nicht Sand in die Augen zu streuen, sondern etwas von der lebendigen Hoffnung wovon die Bibel berichtet, zu erzählen. Warum sage ich das? Ich glaube, dass wir alle, die wir hier versammelt sind, Hoffnungen in uns haben. Und dass wir auf der anderen Seite, alle, die wir hier versammelt sind, auch Hoffnungsträger sein können und sein dürfen und sein sollen. Das ist eine Aufgabe für uns. Und meine Bitte ist immer wieder, dass wir als Christen, dass ich persönlich mit offenen Augen durch die Welt gehe und versuche, die Menschen zu sehen, die Menschen zu verstehen und da, wo ich es kann und wo ich gefordert bin, auch ein Hoffnungsträger sein darf. Hoffen gehört zu unserem Menschsein. Ich hoffe für mich, dass ich diese Stunde gut über die Runden kriege. Ich hoffe, dass ihr mich nicht rausschmeißt. Ich hoffe, dass wir dann gut wieder zu Hause ankommen. Und ich hoffe, dass Gott uns segnet. Hier gehe ich allerdings einen Schritt weiter, wenn es um den Segen Gottes geht. Wir sind gewiss, dass er mitten unter uns ist. Und da hoffe ich es nicht, sondern das glaube ich, davon bin ich fest überzeugt. Und so ist es auch mit der Hoffnung. Es gibt Phasen der Hoffnung und irgendwann erfüllt sich hoffentlich die Hoffnung. Nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel. Eine Frau, die schwanger ist, hofft auf ein gesundes Kind. Und wenn es dann soweit ist und das gesunde Baby da ist, dann hat sich diese Hoffnung erfüllt. Kranke Menschen hoffen, dass sie wieder gesund werden. Und wenn es so ist und wenn Gott es schenkt, dann wird das Dankbarkeit und Freude auslösen. Und wenn Gott einen anderen Plan hat mit meinem Leben, mit meiner Gesundheit, mit meinem Körper und geht einen anderen Weg, auch dann gibt es eine Hoffnung. Und dann reden wir über eine Hoffnung, die von Dauer ist, die über den Tod hinausgeht. Und ich denke, dass dies eine wirklich begründete Hoffnung ist, von der auch die Bibel an vielen, vielen Stellen spricht. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt versucht, die Bibel von vorne bis hinten zu lesen, aber ich habe es nicht geschafft. Aber an vielen Stellen, die ich dann gelesen habe, habe ich dann rausgeschrieben, wo gibt es in der Bibel den Begriff Hoffnung oder Hoffen, oder wo wird in dem Textzusammenhang die Hoffnung, die dort geschrieben ist, deutlich? Und das, ihr Lieben, ist unendlich viel. Mit der Bibel haben wir ein Buch der Hoffnung. Ich will nur ein paar Auszüge nennen, damit es auch konkret wird. Psalm 40 heißt es im Vers 4, Gott hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Im Psalm 62, ein sehr besonderer Psalm, zumindest für mich sehr lesenswert. Vielleicht habt ihr die Zeit, heute mal den Psalm 62 zu lesen. Da heißt es im 6. Vers, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Wenn ich vor Gott Stille suche, dann komme ich auch mit den Gedanken der Hoffnung zu Gott. Und dann aus Römer 5 ein paar Gedanken. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Hier wird schon etwas deutlich, dass es eine Hoffnung gibt, die begründet ist und die über unser irdisches Leben hinausgeht. Ich komme nachher noch darauf zurück. Oder der bekannte Vers: Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung und Hoffnung, die nicht zuschanden werden lässt. Merken wir, dass es auch Lebensphasen gibt, wo wir vielleicht mal tief durch müssen? Aber mit Gottes Augen hat das alles seinen Grund. Und manchmal verstehen wir es erst im Nachhinein, warum wir diese Schritte gehen mussten, auch wenn sie schwer gewesen sind. Gott hat einen Plan mit uns, der über unser irdisches Leben hinausgeht. Und ein noch wichtiger Vers, der mir persönlich sehr viel bedeutet: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Wenn wir den Vers mal jetzt von hinten beginnen würden auszulegen, seid beharrlich im Gebet, dann liegt da für mich ein großes Geheimnis, dass im Gebet sich Hoffnung erfüllt. Und wenn nicht so, wie ich das gedacht habe, weil Gott es anders gedacht hat, werde ich im Gebet darauf eine Antwort bekommen. Jetzt könnte ich euch noch mit vielen anderen Bibelstellen nicht erschlagen, sondern erfreuen, aber ich will die Zeit nutzen, damit wir noch ein paar Gedanken uns machen zu dem Thema Hoffnung. In 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nochmal eine ganz deutliche Beschreibung, worauf sich die Hoffnung der Christen gründet: Jesus Christus. Und ich glaube, dass wir das an vielen Stellen in der Bibel auch nachlesen und bestätigt bekommen. Mit drei kurzen Abschnitten möchte ich uns hineinnehmen, konzentriert in das Thema der biblischen Hoffnung. Der erste Schritt soll sein: Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, hat einen Namen: Jesus. Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, soll uns in Bewegung setzen. Und drittens, die Hoffnung leben und die Zukunft gestalten. Das ist die Aufgabe von uns Christen. Zum ersten Schritt: Die Hoffnung hat einen Namen: Jesus. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist der Grund unserer lebendigen Hoffnung. Warum? Wenn eine solche Aussage gemacht wird, dann will ich sie auch begründen. Jesus hat die Erfüllung unserer Hoffnung auf den Weg gebracht. Er hat die Gottheit verlassen, wurde als Kind in der Krippe geboren, hat als Mensch auf dieser Erde gelebt, hat im Namen Gottes als Gott, als wahrer Mensch und wahrer Gott hier seine Spuren hinterlassen, ganz konkret die Menschen gesehen, Auge in Auge, konkret die Situation der Menschen erkannt und ganz konkret an vielen Stellen eingegriffen. Er hat Gottes Wort verkündigt, er hat das Wort Gottes gelebt und ist den Menschen an vielen Stellen zum Segen geworden. Er hat Kranke geheilt, er hat Sünden vergeben und er hat Tote auferweckt. Die Hoffnung hat einen Namen. Und dann wurde Jesus, wir alle wissen das, gekreuzigt von Menschenhand. Und er hat das wie ein stummes Lamm auf sich genommen, weil er wusste, das ist mein Auftrag. Und das tue ich für die Menschen dieser Welt. Die Last der Welt, die Sünde der Menschen nehme ich mit ans Kreuz. Ich bezahle dafür, damit die Menschen, die dann an mich glauben, eine Chance haben zum Leben. Und wir werden heute noch im Abendmahl daran erinnert. Und dann ist das nicht so gewesen, dass das der endgültige Tod für Jesus war, sondern Jesus ist auferstanden, ist gen Himmel gefahren und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich werde manchmal gefragt, wenn man mit Menschen über die Bibel spricht und zum Thema Jesus kommt, aber wenn das denn stimmt, dass Jesus zu seiner Menschzeit auf dieser Welt Menschen vom Tod erweckt hat, dann ist ja Jesus gar nicht der Erste, der auferstanden ist. Ich habe mich gefreut, wenn solche Fragen kommen. Und dann kommen wir weiter ins Gespräch. Jesus hat in seiner Macht Menschen aus dem Tod zurückgeholt, ist dann selber in den Tod gegangen. Aber der Unterschied zu den Menschen, die Jesus zurückgeholt hat, ist, dass diese Menschen irgendwann wieder gestorben sind. Und Jesus als der Auferstandene ist nicht wieder gestorben, zum Vater gefahren, zum Himmel, und er sitzt zur Rechten und er denkt an uns und er betet für uns. Und deswegen sage ich, die Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Und Jesus, der auch unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche kennt. Er hat uns ja ganz konkret eingeladen, dass wir mit all dem, was uns beschäftigt, was wir an Hoffnungen in uns haben, an Ängsten oder an Befürchtungen, dass wir das in seine Hand legen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Gott spricht in Jeremia 29, ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament können wir das an vielen Stellen nachlesen. Jesus hat das größte Problem, das wir Menschen haben, für uns gelöst. Die Trennung von Gott, die Sünde, die Schuld, die wir auf uns laden, dürfen wir wissen, hat Jesus für uns bezahlt. Und jeder, der das vertrauensvoll annimmt, angenommen hat oder noch annehmen wird, vielleicht heute oder morgen, der ist gerettet und darf diese lebendige Hoffnung haben, von der Petrus in seinem Brief schreibt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist die biblisch begründete Hoffnung, die den Namen Jesus trägt. Und jeder, der sagen kann, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und ich würde persönlich es gerne immer so formulieren, mein Vater, mein Jesus, oder aus dem Psalm 23, mein guter Hirte. Und das möchte ich uns in diesem Gottesdienst wünschen, dass wir das für uns in Anspruch nehmen und dass wir ganz vertrauensvoll, ganz hoffnungsvoll das so formulieren können. Mein Jesus, mein Vater, mein Heiland, mein Retter, wie auch immer, dass diese Vokabel nicht aus unserem Herzen geht. Und ein Mensch, der das nicht sagen kann, der hat nicht diese begründete Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Unsere lebendige Hoffnung ist gut begründet, weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Unsere lebendige Hoffnung ist lebendig, weil die Wiederkunft Jesu erwarten dürfen. Und sie ist konkret, weil wir Erben Christi sind. Der zweite Punkt. Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, soll uns in Bewegung setzen. Nun komme ich zu einem spannenden Thema. Und frage mich oder frage euch, lassen wir uns als Christen aufgrund der Hoffnung, die wir in uns haben und die wir fröhlich und dankbar leben dürfen, noch in Bewegung setzen? Sind wir als Christen, sind wir als Gemeinden noch bereit, in die heutige Welt hinauszugehen? Sind wir noch bereit, uns mit schwierigen Situationen, mit Menschen, die es schwer haben und die von Gott nichts wissen, auseinanderzusetzen? Haben wir in unserer Zeit, auch als Rentner, ich sage das ganz bewusst, noch die Ruhe und die Gelassenheit und die Zeit, persönliche Gespräche mit Menschen zu führen, mit dem Ziel, dass die lebendige Hoffnung, die ich in mir habe, auch überspringt auf den Menschen, der in Not ist? Ihr kennt als Gemeinde Elisabeth Fehn sicher auch das Lied, das schon oft gesungen wurde, auch in Evangelisationen und in Zeltarbeiten. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es alles weiter, Gott selber lädt uns ein. Ich habe das früher, als das bei Zeltevangelisationen gesungen wurde, immer fröhlich mit einem freudigen Herzen mitgesungen. Ist das Lied heute noch bei mir lebendig? Ist es bei mir noch ein Motor, dass ich die Hoffnung, die in mir lebt, weitergebe? Und ihr Lieben, es ist unendlich viel, was die Menschen von uns Christen erwarten, auch wenn sie es nicht formulieren. Denkt mal an eure Nachbarschaft, an die Verwandtschaft, an die Dorfbewohner, an die Menschen, die ihr vielleicht beim Einkaufen seht. Wie viele Menschen machen einen hoffnungslosen Eindruck? Und da sind wir als Christen, die wir eine begründete Hoffnung haben, wirklich gefordert. Und es wäre schön, wenn das, was an biblischer Hoffnung bei uns in uns drin ist, was wir leben, was wir auch erfahren, dass uns das verwandelt in Hoffnungsträger. Das Weitergeben der Hoffnung, von der die Bibel spricht. Und jetzt ziehe ich den Kreis etwas enger. Da bin ich als Vater gefordert für meine Kinder, ob erwachsen oder noch nicht. Da bin ich als Opa gefordert für meine Enkelkinder. Als der, der Verantwortung hat für die Familie, ist gefordert, den Kindern und Enkelkindern weiter zu sagen von dieser frohen Botschaft, die in Jesus Christus begründet ist. Und ihr Lieben, das muss nicht immer eine Predigt sein, eine Bibelarbeit sein. Das kann in ganz praktischen Dingen des Alltags passieren. Ich habe mich gefreut, dass eingangs des Gottesdienstes ein paar Kinder hier waren. Und ich hoffe, sie haben eine gute Stunde. Und da habt ihr als Gemeinde eine große Verantwortung für diese Kinder. Kinder sind nicht die Zukunft der Gemeinde, ja auch, aber sie gehören heute schon zur Gemeinde. Und es ist schön, wenn sie am Gemeindeleben, soweit es möglich ist, teilnehmen. Da liegt eine große Verantwortung. Meine Bitte ist, dass wir immer wieder die Augen geöffnet kriegen, dass wir auch Hoffnungsträger sind und dass wir dieser ganz konkreten Aufgabe gerecht werden. Die biblische Hoffnung leben, darüber haben wir gesprochen, und Zukunft gestalten. Ist es nicht oft so, dass wir sagen, oh Leute, ist es alles so hoffnungslos, hat das denn noch Zweck, was wir hier machen? Die Menschen, die wir vielleicht einladen, sie kommen nicht. Die, die wir gerne erreichen möchten, sie sind nicht da. Ist es nicht oft hoffnungslos, auch wenn wir die Weltsituation sehen, mit all den Kriegen und Verfolgungen und mit der Hungersnot? Das macht manchmal mutlos. Und als Einzelne sind wir da auch immer wieder gefordert. Aber ich glaube, dass wir als Christen in der großen Gemeinschaft immer wieder gefordert sind, auch dafür zu beten und da, wo es möglich ist, konkret zu helfen. Aber wichtig ist, dass ich weiß, von Gott her, die Hoffnung, die in mir lebt, die will ich damit weitergeben. Zukunft gestalten in dem Wissen, dass Gott an unserer Seite ist, dass Gott uns den Beistand gibt, den wir nötig haben. Denn auch wir, und ich kenne das auch persönlich, dass es hoffnungslose Zeiten gibt und dass es schwer ist, eine solche Zeit durchzustehen, und wohl dem Menschen, der dann Menschen an seiner Seite hat, die helfen, die mittragen, die mitbeten und die neu Mut machen und die Hoffnung verkündigen. Im Glauben und Hoffen und mit der nötigen Portion Liebe im Vertrauen auf Jesus wollen wir unseren Alltag und unsere Zukunft gestalten. Denn ich glaube, dass unsere lebendige, christliche, biblisch begründete Hoffnung, sie richtet sich nicht auf Menschen, dann wären wir verloren. Sie richtet sich nicht auf gesellschaftliche Systeme. Sie richtet sich nicht auf unser Taschengeld, auf Gold und Silber, sondern unsere lebendige Hoffnung richtet sich auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, richtet sich auf das Wiederkommen Jesu. Auch das dürfen wir den Menschen sagen. Jesus wird wiederkommen. Und unsere Hoffnung richtet sich auf die Vollendung des Reiches von Christus. Das alles bedeutet aber nicht, dass ich mir Sand in die Augen streuen will, so ungefähr Kopf runter und Hoffen und Harren macht mich nur zum Narren. Nein, wenn sie biblisch begründet ist, dann ist es eine lebendige und berechtigte Hoffnung. 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Also nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern mit Einfühlungsvermögen, Sanftmut und Gottesfurcht, aber seid bereit zur Verantwortung vor jedermann. Ich schließe mit der ersten Strophe eines Liedes, das wir alle auch kennen. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. Und im Refrain heißt es, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, Tag und Nacht. Amen. Ich möchte kurz